Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Du schmiedest dir vor jedem Wochenende Pläne. Manche gehen auf, manche nicht. Und am 30. Spieltag gab es einige Überraschungen. Denn du hast eventuell auf Köln gemanagt, die daheim gegen Darmstadt verlieren. Du hast eventuell auf Stuttgart gemanagt, die gegen Bremen verlieren. Und eventuell hast du auch das Restprogramm der Freiburger als sehr, sehr easy betrachtet. Ist es aber nicht.
Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tipico Sportwetten.
Das Original.
Es ist Montag und was ist Montag für ein Tag? SSB-Tag. Spieltagssieger-Besieger ist back im Biss. Montag, Bench, grüß dich.
Servus, Janni.
Wie geht's?
Och, du, es geht gut. Der Spieltag lief nicht gut, aber jetzt auch nicht unterirdisch. Nichts, was ich jetzt hier euch unter die Nase reiben könnte, müsste, dürfte. Alles im Lot soweit. Und bei dir?
Alles im Lot, Durchschnitt. Ja, bei mir war es ja so, dass ich mir viel erhofft habe vom 30. Spieltag. Und ich habe im Intro ja schon gesagt, manche Manager, und ich habe mich da inkludiert oder würde mich da inkludieren, haben auf Köln, haben auf Stuttgart, haben vielleicht auch primär auf Freiburg gesetzt an diesem Wochenende. Und das ist nicht so aufgegangen, deswegen bin ich, obwohl ich mit 800 Punkten Platz 7 in der Office-Liga belegt habe, von 18 ist das okay, würde ich behaupten, der Durchschnitt, von dem ich auch letzte Woche behaupte, der ich bin tatsächlich. Trotzdem bin ich ein bisschen traurig, weil ich habe mir vor dem Wochenende wirklich Hoffnung auf den Spieltagssieg gemacht. Aurel ist bei uns Erster geworden mit 1400 Punkten, mit einem Šeško, mit einem Chaibi, mit einem Goretzka, mit einem Grilic, wie macht Grilic 142 Punkte? Wir reden später drüber, aber also da sind Leute drin. Die machen Punkte, das glaubst du ja nicht. Aber im Endeffekt ist es eine Enttäuschung. Es ist eine Enttäuschung, der Spieltag.
Ja, muss ich auch sagen. Also, wo du es jetzt auch gerade nochmal aufgezählt hast, ich habe zum Beispiel mich auch aktiv für einen Waldschmidt gegenüber ein, zwei anderen Stürmeralternativen, die ich gehabt hätte, entschieden am Wochenende, weil ich mir bei Köln zum Beispiel zu Hause echt sicher war eigentlich, dass du in so einem Spiel dann zu Hause jetzt wirklich den Dreier ziehen musst und auch ziehen wirst. Also das war für mich tatsächlich neben Stuttgart wahrscheinlich eine der größten Enttäuschungen am Wochenende. Aber am Ende des Tages haben trotzdem relativ viele von den Big Boys solide gepunktet. Also ist man mit Bayern gegangen, ist man mit Leverkusen, die zumindest im Großen und Ganzen auch ordentlich gepunktet haben und so gegangen, dann dürfte es trotzdem in Ordnung aussehen bei euch da draußen.
Ja, also ich denke mir, Szenario in deinem Kopf, es ist jetzt Freitag, Bench. Es ist Freitag vor dem 30. Spieltag und jemand fragt dich, ey, soll ich Robin Hack oder Luca Waldschmidt aufstellen? Was hättest du dem gesagt?
Safe Waldschmidt.
Okay, jemand fragt dich, soll ich Leon Goretzka oder Luca Waldschmidt aufstellen?
Ja, da gehst du mit Goretzka gegen
okay. Union. Soll ich Ozan Kabak oder Luca Waldschmidt aufstellen? Ich will jetzt nicht auf Luca Waldschmidt hier rumtreten die ganze Zeit. nehmen wir einen, wer hätte noch enttäuscht an diesem Wochenende? Jamie Leveling oder Mathis Tell aufstellen?
Ja, wäre sogar eng gewesen, weil ich Tell haben wir ja schon auch in der Startelf gesehen. Also es wäre 50-50 gewesen, aber dafür lagen sie ziemlich weit auseinander am Wochenende.
Ja, im Endeffekt, ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Es ist ein Spieltag, der nicht so gelaufen ist, wie ihn viele erwartet haben. Aber ich glaube auch Manager, die sich gedacht haben, fuck, Alter, wie soll ich denn mit meinem Hack, Tell, Chaibi, Clara, Prömel, Mittelfeld oder Aufstellung, irgendwie Punkte holen am Wochenende, bam, 1600, geilen Samstag oder geilen Sonntag gehabt.
Ja, nimmt man mit auf jeden Fall.
Das ist Kickbase auch, ne? Es kommt immer anders, als man denkt. Deswegen lass vielleicht mal, also heute reden wir auch primär, klar, wenn wir über den 30. Spieltag reden, viele Überraschungen drin, natürlich auch im Maschinenraum und im Statistik-Snack, aber der Blick geht auch primär einfach wieder auf den nächsten, weil ich meine, was willst du machen? So, wir haben den 30. Spieltag, wir erfinden jetzt nicht das Rad neu hier im Kickbase-Podcast, aber der 31. Spieltag hat es halt nun mal in sich. So, die Top 6 der Bundesliga-Tabelle spielen unter sich und aus Kickbase-Sicht, ich sag's euch, wie es ist, ist scheiße. So, es ist scheiße.
Ja, ist Tatsache so. Also, du hast ja schon gesagt, jetzt die letzten Wochen geht es natürlich vor allem darum, wir haben es schon jetzt Woche um Woche gepredigt eigentlich, volles Risiko managen oder eben voll auf Sicherheit, wenn ihr irgendwie einen Platz zu verteidigen habt. Aber man muss sich jetzt von Spieltag zu Spieltag hangeln. Man muss die Matchups mitnehmen. Man muss sich vielleicht auch mal von dem einen oder anderen Big Boy trennen, weil jetzt die letzten 4 Spieltage durchschnittlich gute Punkte dann vielleicht auch einfach weniger wert sind, als ein, zweimal Risiko zu nehmen mit günstigeren Spielern. Und ja, dementsprechend, da können wir ja vielleicht auch schon so ein bisschen vorgreifen sogar, wird es wahrscheinlich die nächsten Wochen primär immer darum gehen, dass wir uns den nächsten Spieltag wirklich genau anschauen, gucken, okay, wo sollte man vielleicht nochmal was riskieren, wo eher nicht, und dementsprechend wird es heute auch aussehen.
Ja, wie ist denn deine allgemeine Gemütslage, also klar ist unser Arbeitgeber, aber Kickbase gegenüber?
Ich muss schon sagen, also ist ja kein Geheimnis, irgendwann setzt schon so eine Sättigung ein, ne? Also da haben wir ja auch, glaube ich, sogar vor 2-3 Wochen hier im Podcast einmal drüber gesprochen. Wir spielen natürlich auch relativ viele Ligen, so. Wir haben die Office League, wo wir zusammen spielen. Wir haben die Liga mit dem Gamer Brother, Splash Bruder, den Calcio Jungs und Co., die wir zusammen spielen. Wir haben jeweils noch eine private Liga, die wir spielen. Wir spielen die zweite Liga mit Tusche und Co. So, das ist halt schon auch am Anfang der Saison umso geiler, weil du natürlich überall irgendwie versuchst, so deine Jungs, die du jetzt dieses Jahr irgendwie ganz oben und explodieren siehst, zu holen und hier und da 2-3 Möglichkeiten hast, vielleicht auch die Jungs zu kriegen sozusagen. So Richtung Ende der Saison, vor allem wenn es in 1-2 Ligen dann auch so ein Stück weit gegessen ist oder wenn man einfach ja eine Saison spielt, die jetzt nicht unbedingt dazu einlädt, dass man Luftsprünge macht, dann zieht es sich natürlich hinten raus dann schon ein Stück, und das merkt man auf jeden Fall, und dementsprechend muss ich sagen, bin ich in den einen Ligen auch noch mehr dabei als in den anderen, also beispielsweise zweite Liga sehe ich gar kein Land dieses Jahr. Einfach 2-3 grobe Managerfehler begangen, und dementsprechend bin ich da absolut hinten dran. Dementsprechend bin ich da auch ja nicht mehr so krank into it, jeden Tag die Woche alles komplett zu scannen und zu überlegen, wie und was kann ich machen. Auf der anderen Seite, jetzt in meiner privaten Liga beispielsweise, wo ich Platz 3 noch so in weiter Ferne, aber doch noch im Blick habe, da überlegt man sich dann schon nochmal ein bisschen mehr.
Ja, nee, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, ist bei mir sehr, sehr ähnlich. Also der Spagat geht auch echt auseinander zu Ligen, wo nichts mehr geht. Ja, ja, da gehe ich einmal am Tag rein, hole den Bonus ab, scan Transfer, und ob ein fetter Fisch irgendwie noch kommt, wenn da nichts mehr kommt, dann mache ich da auch nichts mehr. Und anderen Ligen, so Zweitliga, bin ich komplett aktiv, muss ich auch, bin ich momentan Erster, muss meine Führung verteidigen. Und in der Calcio-Liga, wo es auch irgendwie jetzt, okay, nach dem Spiel da wieder ein bisschen entspannter aussieht, was Führung ausbauen angeht, muss ich auch gucken, so, ey, weil da gibt's noch zum Glück in der Achterliga, die neu gestartet ist, zur Rückrunde, da gibt's noch 1-2 Spieler, die durchaus eine Mannschaft verbessern könnten, und das treibt schon an. Aber ich merke auch, ey, Office-Liga, 18er Liga, ey, ich habe meine 12, 13 Mann, stell natürlich, boah, das muss ich auch noch erzählen, Bench, stell natürlich nicht meine besten Punkte auf am Wochenende. Und also im Grunde genommen ist da nur noch Freitags oder Donnerstag, Freitags überlegen, so, okay, welche 11 von meinen 13 stelle ich auf, und dann gehen die halt ins Rennen. Und am Wochenende, das wurmt mich. Es war eh privat oder in meinem, es war ein scheiß Wochenende. So Lautern spielt 1-1 gegen Wien Wiesbaden. Wir rücken dem Abstieg in Liga 3 oder Relegation. Wird immer wahrscheinlicher. Kickbase-technisch voll viel vorgenommen, nicht performt einfach. Und dann sehe ich halt, dass mein bester Punkter und also mir primär erstmal meine Stuttgart-Punkte zerfetzt. Ich habe 3 Stuttgarter, bin komplett auf Stuttgart gegangen, Mittelstädt, Anton und Karatz, 16 Punkte. Junge Atakan. Egal, reden wir mal anders drüber. Auf jeden Fall nicht aufgestellt, Marvin Ducksch. Und ich krieg's nicht hin. Wie kann, also ich zieh den durch. Ich habe ihn transferiert nach dem Union-Spiel. 26. Spieltag habe ich den mir gekauft. Von, ich glaube sogar Anton, der ein Platz vor mir ist. Das macht's noch schlimmer, das Ganze. Hole ich nach dem 26. Spieltag, wo noch eine Vorlage macht, wo ich denke, Digga, der ist on fire. Jetzt kommt Wolfsburg, Frankfurt. Digga, mach mal was. Stell dir gegen Wolfsburg auf, 22 Punkte. Gegen Frankfurt, 20 Punkte. Gegen Leverkusen, weil ich keine Alternativen habe, minus 18. Okay, Marvin, du bist formschwach. Gegen Stuttgart auf keinen Fall stelle ich dich auf. 224, 2 Kisten. Kannst keinem erzählen.
Tut weh. Aber ja, am Ende musst du da eigentlich so dein Approach wieder fahren, wo du immer sagst, so, wenn du jetzt retrospektiv nochmal drauf guckst, hättest du es eigentlich nie anders gemacht, oder? Boah, weiß ich nicht. Also weiß ich nicht, ob du nach den letzten Spieltagen, die du gerade runtergebetet hast, und dann mit dem Matchup am Wochenende gegen Stuttgart mit 7 sieglosen Spielen in Folge bei Werder, ob du da jemals auf Ducksch gegangen wärst.
Ja, soll ich nämlich sagen, was meine Überlegung war? Und ich habe am Freitag, ich habe mich nicht getraut. Und ich bin Grifo-Besitzer. Seit Wochen schaue ich mir den an und seit Wochen enttäuscht
er mich. Und da habe ich dir noch geschrieben, Freitag.
Genau, du schreibst mir sogar noch, dass irgendeine News rausgekommen ist, kurz vor Anpfiff nochmal. Ey, Röhl doch irgendwie ready. Ich dann so, Alter, Junge, machst du es jetzt? Und ich war kurz davor, Alter. Ey, und ich hatte schon, ich hatte Duxch rein umgestellt von 5-3-2 auf 5-2-3 umgestellt. Ich so, okay, gemacht. Und dann aber wieder wirklich Minuten vor fucking Spieltag stelle ich es wieder um, Grifo rein, 20, also.
Ja, es tut weh.
Und deswegen tut es weh, weil ich hatte die Entscheidung getroffen, es umzustellen, habe mich dann umentschieden. Der erste Gedanke ist es. Oder ja. Am besten, es wäre viel einfacher für mich gewesen, jetzt damit umzugehen, hätte ich es nicht umgestellt. Hätte ich gedacht, okay, ich habe nicht diese Sekunden in meinem Kopf gedacht, oh, es ist besser, vielleicht wirklich dunkel aufzustellen.
Ja, also ist sehr ärgerlich. Aber genau der Case jetzt nochmal, um ein letztes Mal zu der anderen Liga zu kommen, zu der Nick It Like Selke-Runde mit den Calcio-Jungs und Co., wo du ja meintest, jetzt seit dem Wochenende ist dann auch wieder ein bisschen entspannter. Das ist genau der Case, der gerade meine Kickbase-Mood beschreibt. Weil da nämlich wir beide jetzt, ich glaube, ich habe hier 1025, du hast 1050 geholt. Und da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Wenn ich es jetzt wirklich schaffe, jeden Spieltag irgendwie 300, 400 auf dich gut zu machen, so, dann ist was drin. So, und da war ich noch heiß letzte Woche. Da habe ich halt auch eine, aus meiner Sicht, sehr, sehr gute Truppe, so, wo man dann viel überlegt hat, okay, wie stellst du, was stellst du um und so weiter und so fort. Das war auch die Liga, wo ich mich dann für Waldschmidt entschieden hatte beispielsweise, wo ich am Wochenende dann mir noch einen Füllkrug wieder reingeholt habe, jetzt für den Endspurt und sowas. Und eigentlich dachte ich, ja, okay, wenn der Spieltag jetzt geil läuft, dann ist was drin. So, und da ist jetzt aber durch diese beiden Tausender am Wochenende, ich bin jetzt hinten 1600 Punkte ziemlich genau. Und das in 4 Spielen, da denke ich mir dann halt jetzt auch schon, boah, okay, nächste Woche werde ich es nochmal versuchen, aber wenn ich da nicht richtig gut was, richtig viel gut mache auf dich, dann ist das Ding halt gelaufen so, ne? Und ja. Das ist halt genau dieser Switch zwischen, okay, so nochmal auf alles gehen, dieses Wochenende jetzt nochmal komplett auf Matchups gamblen, komplett auf Risiko gehen. Und wenn es dann nichts wird, dann wird das halt laufen gelassen die letzten 2 Wochen.
Ja, aber also der nächste Spieltag ist deine einzige Chance. Ich habe 3 Bayern, 3 Stuttgarter, das ist im Grunde. Ich habe keinen Leverkusener, keine Dortmunder, aber also die Top 6 spielen gegeneinander. Also wenn, dann musst du jetzt irgendwie drumherum managen. Bin gespannt, wie du aufstellen wirst.
Ich habe einen Dortmunder, ich habe 1, 2, 3 Bayern, ich habe 2 Leipziger, ich habe 2 Stuttgarter, 1 Leverkusener. Also
ja, okay,
da sieht es schon relativ ähnlich aus. Ne? Wir warten mal ab. Wir warten mal ab, quatschen nächsten Montag nochmal drüber, ob ich da nochmal angreife. Aber es scheint relativ unwahrscheinlich.
Ich will dich mal was fragen, Bench.
Ja, frag mal.
Bei jedem anderen Club wäre er ein Bundesliga-Hero. André Kramaric, das war die Frage noch nicht. André Kramaric bestritt am Wochenende gegen Gladbach sein 250. Bundesligaspiel. Welche beiden Spieler standen in der Bundesliga häufiger für die TSG auf dem Platz?
Was? Mehr als 250 für Hoffenheim?
Ja, wer ist noch mehr?
Olli Baumann.
Richtig.
Olli Baumann und...
Wer ist noch Vereinslegende?
Ja, ich habe noch so 2, 3 im Kopf. Ich überlege gerade sowas wie... Bitte?
Drop it. Hau raus, Namen.
So Bicakcic habe ich im Kopf, der sehr lange da gespielt hat.
Nee, ist es nicht.
Andy Beck?
Nee, aber ist es Strong One?
Wer spielt... Spielt der noch aktiv in Hoffenheim aktuell?
Nee. Ich glaube, inzwischen kickt der Kreisliga. Ich habe letztens ein Bild gesehen von dem.
Ach du Scheiße. Ibertsberger.
Nee. Ey, der ist in Hoffenheim zum Lazio-Spieler geworden sogar.
Deutschland.
Ja, und ist dann zu Schalke auch nochmal eine Runde.
Oh Gott, jetzt muss ich es ja wissen. Ah, Rudi.
Richtig, stark. Sehr gut,
Bench. Alter, mehr als 250 ist aber schon sehr krass.
Nächste Frage.
Ja.
Welches Bundesliga-Team hat die größte Differenz zwischen ihrem Höchst- und Tiefstwert an Kickbase-Spieltagpunkten diese Saison? Also größte Ausraster, größte Differenz zu niedrigste oder tiefstwert
an also einfach, weil es ja, weil es eventuell Spieltagsbezug haben könnte, sage ich Darmstadt, weil jetzt gut gepunktet gegen Köln und beispielsweise damals gegen Bayern auch richtig unter die Räder gekommen.
Nee, es ist tatsächlich der FC Bayern mit einem Differenzwert von 2678 Punkten.
Was?
Bestwert liegt bei 3158, ich tippe mal gegen Bochum oder Darmstadt erreicht wahrscheinlich. Ja. Und Tiefstwert 480.
Das 480
hat FC Bayern.
Das ist tough. Ja, heftig. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich hätte die ganze Zeit irgendwo unten geguckt.
Ich überlege halt mal, wann könnten die denn 418 gemacht haben? Beim 3-0 wahrscheinlich gegen Leverkusen, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, gegen Leverkusen ziemlich safe, weil da auch der Ballbesitz dann gefehlt hat und so.
Sehr gut, nächste Frage. Konstant gut oder konstant schlecht? Welches Team hat die geringste Range zwischen Spieltagspunkten, Best- und Tiefstwert? Also quasi der Gegensatz der Bayern.
Gegenteil. Wer ist denn noch nicht so richtig durchgedreht dieses Jahr? Aber boah, Frankfurt würde ich mal reinwerfen.
Nee.
Vielleicht sogar sowas wie Augsburg.
Nee, dann ein kleiner Tipp noch, Bench.
Ja.
Den niedrigsten Wert, der wurde tatsächlich an diesem Spieltag erreicht.
Warte, dann muss ich mir einmal kurz den Spieltag aufmachen. Der niedrigste Wert an diesem Spieltag, Augsburg habe ich genannt, die sind es nicht. Bochum war nicht gut. Wer war denn noch nicht gut? Aber darf ja auch nicht zu niedrig gewesen sein. Was? Köln?
Nee.
Ja, dann löse auf, sonst habe ich ja gleich die Hälfte durch.
Ey, es ist Bayer Leverkusen und das Verrückte ist, Bayer Leverkusen hat jetzt einen Wert von 1011 momentan. Kein einziger Spieltag unter 1000 Punkte bis jetzt diese Saison. Komplett wild.
Krank. Ja, das ist wirklich krank. Ja, aber hätte man auch drauf kommen können, ne? Also ohne Niederlage, alleine weil du ja bei allen anderen Mannschaften hast du ja die Range zwischen Spieltagen, wo du verloren hast und Spieltagen, wo du gewonnen hast, hast du ja bei Leverkusen nicht.
Ja, ey, dann denk halt mal nach, Bench.
Eigentlich logisch. Ja, machst du nichts.
Nächste Frage, jetzt aber nachdenken. Was waren heute... sorry. Das waren heute die... Ich will auch mal nachdenken hier. Thomas Müller hat am Wochenende Doppelpack geschnürt am 30. Bundesligaspieltag. Bedeutet jetzt Thomas Müller in Kreisen der Spieler, die an tatsächlich allen Spieltagen schon mal getroffen haben.
Boah.
Wer ist denn noch mit ihm in diesem Kreis, Bench?
Wie viele gibt's?
Zwei.
Lewandowski ziemlich sicher?
Nee.
Nicht. Ich dachte, ich hätte sogar so eine Grafik gerade vor Augen gehabt, wo es so hieß, ey, wenn Lewandowski am Wochenende noch gegen den und den trifft, hat er alle. Okay, Lewandowski nicht.
Ja, wahrscheinlich gegen Bundesliga-Mannschaften, aber Spieltage. Es geht ja um Spieltage.
Ja, ja, ja. Boah, Spieltage.
Ich muss Tipps geben, das ist zu. Also ich wäre auch niemals drauf gekommen.
Okay, dann gib mir, aber nicht zu nah dran.
Okay. Beide deutsche Staatsbürgerschaft, beide mal dazu gezockt.
Aber beide nicht mehr aktiv?
Beide noch aktiv.
Oh.
Beide aktiv noch in der Bundesliga. Wow.
Wow, was? Beide deutsche Nazio. Beide noch in der Bundesliga.
Aber beide inzwischen nicht mehr deutsche Nazio.
Junge, also das sind ja eigentlich schon kranke Tipps. Da muss ich ja eigentlich drauf kommen. Beide inzwischen nicht mehr deutsche Nazio.
Aber halt schon ewig Bulli und schon ewig krass krank viele Treffer in ihrem Leben.
Junge, hä? Ich gehe gerade durch Bayern. Kein deutscher Nazio-Stürmer, der da im Moment noch unterwegs ist, aber jetzt kein Nazio-Stürmer mehr ist oder so.
Korrekt, nicht Bayern.
So, dann hast du, wenn ich jetzt mal, ich gehe mal die Teams hier bei mir durch. So, Leverkusen hast du auch keinen Deutschen vorne drin rumtouren. Stuttgart, wieso sagst du bei Leverkusen nichts? Ist doch Leverkusen?
Nee, aber ist ehemalig Leverkusen.
Das ist ja fast peinlich, dass ich jetzt gar keine Idee habe.
Also ich nenne dir einmal den Career Path von Spieler, von einem Spieler, von dem anderen kann ich nicht nennen, weil das wäre zu easy.
Ja.
Hat mal Hoffenheim, hat mal Leverkusen, hat mal Ausland, Frankreich.
Was?
Spielt jetzt in der Hauptstadt.
Ja, spielt jetzt in Berlin, aber welcher Deutsche? Volland.
Ja.
Stark. Volland hat an jedem Bundesligaspieler getroffen. Und ja, gut, der hat schon gute Jahre in Leverkusen, ne? Stimmt schon.
Und Spieler 2 musst du eigentlich auch wissen. Ich tippe mal, dem seinen Namen hast du schon öfters mal geschrien von der Tribüne.
Okay, also Dortmund oder Bielefeld?
Ja, okay. Könnte bei Bielefeld sein.
Hä, ja, aber Füllkrug würdest du ja nicht sagen, ist nicht Nazio. So, wer ist denn in Dortmunds Kader nicht mehr Nationalstürmer, war es aber lange? Ach, Reus.
Jo.
Junge, ja, okay, da hätte ich wirklich mal zumindest im erweiterten Kreis die Namen haben müssen.
Aber auch tricky ones. Diese Fragen wurden provided bei Anton.
Ja, stark mal wieder, sehr stark mal wieder. Aber Jani, ich habe auch eine Rangliste am Wochenende aufgeschnappt, wo ich dachte, da muss ich dich auch mal, weil ein Name hat mich so geisteskrank überrascht. da wirst du auch nie im Leben drauf kommen. Aber wir starten mal langsam rein und machen das Feld immer enger. Es geht um die Top-Speeds dieser Saison. So, Lodder hätte jetzt hier Spaß dran auf jeden Fall. Gestern oder am Wochenende ist nämlich Openda mit über 36 km/h getrackt worden und hat sich damit an Platz 5 gesetzt in dem Ranking. Mhm. So, und ich würde jetzt einfach mal sagen, du nennst mir so ein paar Namen, wo du sagst, Top 10 sollten die drin sein. So, wenn du 5 von den restlichen 9 packst, finde ich schon strong.
Nur Erstliga oder auch Zweitliga? Weil Zweitliga weiß ich, dass die Giamfi ganz vorne ist.
Ja, aber nur Erste.
Boah, okay. Also ich weiß, dass Dingshi den Wert hat. Ich weiß nicht, ob Openda jetzt... du hast gemeint, Openda auf der 5 jetzt inzwischen.
Ja, Dingshi 1.
Ja.
Sehr also gut.
Dingshi weiß ich. Dann war Lacroix auf jeden Fall dabei.
Lacroix 3. Stark.
Dann, boah, keine Ahnung, Alfonso Davis.
Ja, 8.
Was muss ich denn? Top 5, dachte ich, muss ich.
Nee, 5 von den restlichen 9 aus der Top 10 fände ich schon alright.
Okay. Boah. Okay, also Davis. Wer ist noch fucking schnell? Ey, was ich letztens Kommentator gesagt hat, Jonathan Tah.
Nee, ist 12. aber.
Ah, aber das hat mich auch krass überrascht.
Ja.
Okay, wer ist denn noch fucking schnell, ey? Ein Jinma?
Auch nicht.
Okay.
Es sind noch 1, 2, 3, 3 Außenverteidiger dabei.
Außenverteidiger. Frimpong?
Ja, 4. Einen noch und dann kann ich dir den Rest callen, damit wir ja auch nicht zu lange uns aufhalten. Aber einer der Außenverteidiger, du wirst never drauf kommen.
Wagnumann.
Wagnumann ist 10. Ja, okay, sehr gut. Also die Rangliste wäre gewesen noch auf der 2 Silas nach Ehren Dingchi.
Ah ja, klar, Silas, Alter.
3. Lacroix, 4. Lindenmeiner, 5. Openda. Und dann überspringe ich mal kurz Nummer 6. Nummer 7 ist Geraldo Becker, 8 Davis, 9 Frimpong, 10 Wagnumann. So, und Nummer 6, ich gebe dir sogar den Tipp, spielt in Freiburg. Und jetzt wäre ich schon überrascht, wenn er einer deiner Top 3 Guesses ist.
In Freiburg, da ist keiner schnell. Die haben keinen Schnellen.
Ja, dachte ich auch.
Freiburg schnell. Nee. Also Salai?
Nein. Wäre wahrscheinlich auch noch mein Erster gewesen.
Freiburg schnell. Ja, Adamu ist der wahrscheinlich...
Auch nicht.
Ja, keine Ahnung. Also es ist eine krasse Überraschung.
Ja, also mich hat es heftig überrascht. Ich sehe es gar nicht.
Ist Cedilla ja.
Nee, auch nicht. Es ist fucking Lukas Kübler.
Digga, was?
36,08 km/h. 36,41 ist der Topspeed.
Wild. Hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber
ich auch. Null. Ja, wieder was gelernt.
Das ist strong. Aber Dingshi ist quasi noch auf der 1.
Ja, Dingshi ist noch auf der 1.
Wild. Ja. Geht ja auch zu Freiburg. Das ist ein guter Transfer Freiburg. Endlich mal wieder Pace ins Spiel bekommen.
Ja, ich bin sowieso gespannt auf Freiburg nächstes Jahr. So mit der Physis, die sie sich da jetzt über die letzten Jahre aufgebaut haben. Auch so, wenn du dir Röhl mal anguckst in seinen Bewegungen und so. Auf den ersten Blick denkst du ja, voll der Schlacks und irgendwie sieht nicht nach Profispiel aus, aber der hat so eine kranke Athletik eigentlich.
Ey, wenn der mit Leon Goretzka den Sommer macht, physisch, der Nationalspieler in 2 Jahren.
Ja, safe.
Ich wäre vielleicht auch so, aber...
Ja, ich bin gespannt. Ich glaube auch, Freiburg nächstes Jahr kann sehr spannend werden.
Gut, ich sehe schon, oh Bench, ey, wenn ich schon die 3 Namen im Maschinenraum sehe, da kommst du mir hoch, ey. Bist du bereit für deinen Maschinenraum?
Ja, ich bin ready, vor allem für Nummer 1.
Jo, hey, scheiße. Benchs Maschinenraum.
So, und die Nummer 1 war heute schon Thema. Deswegen, ich möchte es auch gar nicht hier zu lang machen und auch Janni nicht zu lange hier quälen damit. Aber Marvin Ducksch ist einfach, ja, das Sinnbild, ich will jetzt noch nicht sagen des Bremer Umschwungs, aber des Bremer Wochenendes zumindest. Zuletzt, glaube ich, 7 Partien in Folge sieglos gewesen. Ducksch ja auch von Fanseite wirklich massiv kritisiert zuletzt. Ich erinnere mich noch an ein Interview, wo er gemeint hatte, so, wenn ich mich in die Lage der Fans versetze, dann wollen die ja eigentlich alle, dass sie mich nächstes Jahr nicht mehr hier sehen und so, wo ich auch immer dachte, boah, also für einen Spieler, der so einen krassen Wert in den letzten Jahren für den Verein hatte und auch weiterhin unbestritten einer der besten Spieler von Bremen ist, wenn er on track ist, fand ich ja schon alles sehr harsch, aber ja, es waren unangenehme Wochen zuletzt. Jetzt am Wochenende, glaube ich, ja, einen riesen Überraschungssieg gegen Stuttgart eingefahren. auch wenn es jetzt beides nicht die absoluten Meisterleistungen bei seinen Toren waren. Ich meine, ein Elfer und einmal quergelegt, mehr oder weniger. Ist es trotzdem sinnbildlich für diesen Befreiungsschlag der Bremer, für seinen eigenen Befreiungsschlag und bedeutet aus meiner Sicht, auch wenn ich mir die Tabelle anschaue, den ziemlich sicheren Klassenerhalt, also rundum gelungenes Bremer Wochenende. Und an der Stelle vielleicht noch als Honorable Mention, weil ich den auch sehr stark fand, gerade in den ersten 30, 40 Minuten, wo ordentlich Druck gemacht wurde von Stuttgart, Michael Cetera wirklich auch mit einer guten Partie am Wochenende.
Ja, fangst du jetzt von mir, dass er dazu was sagt oder was?
Ja, kurz zumindest.
Ja,
einen starken Verlierer erwarte ich jetzt.
Auf der alle, Seite. Die aufgestellt haben, ihr habt mehr Ahnung als ich von diesem Kickbase-Sport.
Alles klar, wir machen weiter. Nummer 2 diese Woche im Maschinenraum. Gar nicht mal unbedingt für seinen Assist am Wochenende, bei dem er aber auch wieder sehr gute Übersicht und vor allem sehr gutes Gespür für Räume bewiesen hat, aus meiner Sicht. Was vor allem auch ein Riesen-Win von ihm in den letzten Monaten ist, ist Marcel Sabitzer in Dortmund. Wie gesagt, schöner Assist, gute Übersicht gezeigt, aber vor allem wegen dem Wert in den letzten Monaten habe ich ihn hier drin. Ich habe mal so ein bisschen auch nach Stats gesucht und gerade so der Offensiv-Output ist in letzter Zeit wirklich extrem gut. Also der liegt in den Top-Ligen Europas, in den Top 93% erzielter Tore, beziehungsweise über 93% in den Top 7% erzielter Tore auf seiner Positionsgruppe. Top 8% abgegebener Schüsse auf seiner Positionsgruppe, Top 26-27% herausgespielter Chancen. Also er war ja immer schon ein guter Box-to-Box-Spieler eigentlich, wenn er auf der Position eingesetzt wurde, so auf der 8 mehr oder weniger. Aber in den letzten Wochen, sowohl national als auch international, finde ich es wirklich auffällig, wie gut Sabitzer Räume auch so in der Tiefe, wirklich in den tiefen 16er-Gefilden, sage ich mal, beläuft und bespielt. Und am Wochenende, auch das mal wieder sinnbildlich, habe ich jetzt schon 2-3 Mal gesagt, das Wort, aber es ist nun mal so, gut freigespielt, dann auch gut freigespielt worden sozusagen mit dem Ball vor seinem Assist und dann auch direkt die Flanke geschlagen, Übersicht bewiesen, Füllkrug angespielt, der auf dem zweiten Pfosten. Sabitzer jemand, der, glaube ich, ja, viele haben es schon als vielversprechenden, als guten Transfer betitelt. Ich glaube aber am Anfang war so die mediale Aufmerksamkeit vor allem dem geschuldet, Wechsel von Bayern nach Dortmund und der Gescheiterte in München und so weiter und so fort. Aber ich glaube, nicht allzu viele haben gesehen, was für einen Riesenwert er wirklich sportlich in Dortmund haben kann.
Ja, ey, und gerade so für Kickbase-Manager, die ihn haben, was ein geiles Gefühl. Du weißt so, der zockt, du weißt, der spielt auch durch. So Can wird ausgewechselt, Brandt wird ausgewechselt, Bino geht in Sancho, alle Marzen sogar ausgewechselt zur Halbzeit. Ey, bei Sabitzer musst du dir gar keine Sorgen machen und alle, die ja vor mehreren Wochen schon den Podcast gehört haben, Restprogramm, Dortmund, letzten 3 Spieltage, Augsburg, Mainz, Darmstadt, Sabitzer, 150er Schnitt. Ja, richtig, ja, rein da.
Wirklich. Sehr gut. Dritter Spieler und letzter Spieler damit in dem dieswöchigen Maschinenraum und ich glaube, da brauche ich nicht allzu viel zu sagen, Josip Stanisic. Es ist unfassbar. Also ich bin gestern
unfassbar
nach Hause gekommen vom
unfassbar
Spiel.
Unfassbar, beschreibt es perfekt. Sorry.
Mir dann Dortmund Leverkusen angemacht. Dann, also ich sage nicht, dass Dortmund dieses Spiel gewinnen müsste oder so. Ne? Also bei Weitem würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber wieder in der Situation zu sein, in allerletzter Sekunde da wirklich noch hinten zu liegen, auch so ein bisschen, also von Spielerseite ist es ja auch schon eine krasse Niederlage jetzt im Moment, wenn du dann auch ein belangloses Bundesligaspiel verlierst und damit diesen Invincibles-Rekord aus der Hand gibst sozusagen. Und die Leverkusener spielen das selbst in den letzten Minuten mit einer Gelassenheit, das ist unfassbar. Da, also wirklich so Stanisic nickt das Ding dann am Ende ein und dann jubeln natürlich wieder groß. Wenn ich darüber nachdenke, wie oft wir hier schon montags saßen und darüber geredet haben, wie krass das Momentum im Moment bei denen ist, mit was für einer Selbstverständlichkeit die ihr Spiel durchziehen, wie oft die in letzter Sekunde dann das Ding noch gezogen haben, allein in den letzten 5, 6 Spielen jetzt gefühlt 4-mal. Also in den 20 Jahren, die ich jetzt Fußball aktiv verfolge, egal ob es die Jahre, wo dieses Bayern-Dusel-Thema so riesig waren, egal ob es Menu da mit dem Champions-League-Titel gegen Bayern und die Saisons davor und danach war oder, ich habe noch nie ein solches Momentum erlebt.
Ja, in allen 7 Jahren, wo ich schon die Bundesliga verfolge, habe ich das auch noch nicht passiert.
Ja, aber also es ist wirklich
so. Ja, ich gebe dir recht.
Letzte 20 Jahre, so 21. Jahrhundert ist das einmalig, finde ich. Also sicherlich spielt es auch nochmal rein, dass ich natürlich jetzt das aktiver verfolge, als wenn ich als Achtjähriger vielleicht mitbekommen hätte, was Porto für eine Saison in Portugal spielt oder whatever. Aber ich sag mal so, in den Kreisen, die ich und die wir verfolgen, ist das, glaube ich, einmalig in letzter Zeit.
Findest du es traurig, dass mein primäres Interesse inzwischen ist, dass Grimaldo seinen grünen Balkenstreak einfach behält und dass Leverkusen ungeschlagen ist? Also mir ist das Spiel, war mir gestern, ich habe das Spiel geguckt, es war mir, ich wollte eigentlich nur, dass Leverkusen nicht verliert und dass Grimaldo einen grünen Balken holt. Mehr wollte ich, das war mir wirklich Schnuppe, wie das Ding aussieht. Ich hatte keine Dortmunder, keine Leverkusener. Ich wollte nur, dass diese zwei Faktoren eintreffen und ich war echt sehr, sehr happy, dass es noch passiert ist.
Ich sag dir mal was, also für Dortmund geht es ja wirklich um viel auch im Moment, ne? Natürlich ist es jetzt fast sicher, dass du als Fünfter irgendwie auch dich qualifizierst für die Champions League durch die internationalen Ergebnisse und so. Aber so um sicher zu gehen und auch einfach so für Standing wäre es ja schon wichtig, Leipzig noch hinter sich zu lassen. Ey, als Dortmund in Führung gegangen ist und auch die Minuten danach, so irgendwas ganz tief in mir drin, was ganz Kleines, ganz tief in mir drin, war auch so, boah, ey, wäre schon schade, wenn die jetzt heute das Spiel wirklich verlieren, so, ne? Weil das ist jetzt auch keins, wo man sagt, ey, okay, das haben sie völlig verdient dann verloren oder so. Und nicht, weil ich Leverkusen irgendwie krass feier oder so, aber einfach, weil ich so, was Alonso mit denen die letzten zwei Jahre gemacht hat, was da größtenteils für Charaktere auch in der Leverkusener Truppe unterwegs sind, denen man es einfach gönnt, so. Ich hab's wirklich gestern als Dortmunder ein bisschen schade gefunden in den Minuten, wo es aussah, als ob es so passiert. So. Also ich habe jetzt nicht gehofft, dass Leverkusen unbedingt noch das Tor macht und Dortmund da wieder was liegen lässt, aber ich verstehe deinen Punkt und ich hab's gespürt, dass sich in mir auch irgendwas dagegen gesträubt hat.
Ja, und krass. Ich erinnere mich halt auch, also in meinem Kopf ist, ich kenne sehr wenig Engländer, ne? Aber ich glaube 2003, 2004 war diese Invincible Season von Arsenal, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, 2004 habe ich auch im Kopf.
Ja, ey, und wie viele werden davon noch erzählen? Und ich will halt auch live sein, das erleben und irgendwie nah am Fußball sein und gesagt haben, ey, ich war diese Saison, ich habe ein Leverkusen-Spiel live gesehen. So, ey, und irgendwann, das ist irgendwie Genugtuung für mich, wo ich auch sage, ey, ich habe diese Invincible Season miterlebt. In der Bundesliga. So reicht ja, wenn die einfach nur Bulli jedes Spiel gewinnen. Muss ja auch nicht DFB-Pokal jedes Spiel gewinnen.
Ja, okay, aber dann, um es jetzt mal abzuschließen, glaubst du denn, dass sie, also nehmen wir jetzt mal den DFB-Pokal raus, so, weil
lass mal komplett reden. Ich krieg das auch neutral hin.
Okay, bin ich gespannt.
Ja, also ich hoffe, also ich bin überzeugt, die haben jetzt daheim Stuttgart, ich glaube, die haben Bochum noch, was haben die noch für ein Programm in der Bundesliga? Also sie spielen jetzt daheim gegen Stuttgart, wissen wir. Dann spielen die in Frankfurt, kriegen die hin. Dann spielen die daheim spielen die in Bochum und am letzten Spiel daheim gegen Augsburg. Boah, ich wäre hart enttäuscht, wenn Frankfurt wieder fiese Matenten machen würde.
So. Und wenn wir auch Europa League und DFB-Pokal mit reinnehmen?
Ja, gegen AS Rom, ich finde es halt, es ist in internationalen Geschäft ist halt so, du kannst das Hinspiel gewinnen, du verlierst das Rückspiel, bist trotzdem weiter. Sowas ist für mich so die primäre Gefahr.
Ja. Und ja, ich muss sagen, ich sehe auch so. Also Finale muss ich sagen, ich glaube, anderes Halbfinale ist Atalanta gegen Aston Villa, meine ich, oder?
Ja, genau.
Vertue ich mich da. Oder, Aston Villa ist Conference League sogar nur, oder?
Ich glaube, auf jeden Fall, dass Aston Villa noch dabei ist, irgendwo international.
Ja, aber ist, glaube ich, Conference League. Ja, auf jeden Fall das andere Team, auf das ich jetzt nicht komme gerade und auch nicht nachgucken kann so schnell, ist auch eins. Also, wenn Leverkusen ins Finale kommt, bin ich mir sicher, dass sie das auch gewinnen. So. Und deswegen die größte Gefahr sehe ich auch. Marseille, ja. Die größte Gefahr sehe ich auch entweder gegen Rom im Halbfinale oder sogar jetzt direkt gegen Stuttgart in der Liga, je nachdem, was da die Reaktion auf die Enttäuschung diese Woche ist. Aber ich habe heute Morgen mit unserem Arbeitskollegen Tilo eine Wette abgeschlossen um den Trikot. Weil er meinte, er glaubt nicht dran. Er glaubt, die verlieren jetzt bald. Und ich habe gesagt, Leverkusen verliert dieses Jahr kein Spiel mehr.
Also gehst du auch mit diesem Jahr tatsächlich? Also diese Saison?
Dieser Saison.
Ich verstehe.
Ja, dieses Jahr wäre ein bisschen weit gespannt.
Ja, ich glaube, also neutral betrachtet ist natürlich, ich glaube, international ist, glaube ich, die größte Gefahr, da jetzt nicht zu gewinnen. Selbst wenn du irgendwie Hinspiel gewinnst, Rückspiel, wie ich gerade gesagt habe. Finale kann alles passieren. Also ich wäre mir in der Bundesliga wäre ich mir sehr, sehr, sehr viel sicherer als als im internationalen Geschäft und Pokal, ey, also neutral betrachtet holt Lautern da auf keinen Fall irgendwas in der Form momentan, aber es hat auch ein Finale und die können 40 Mal spielen. Die können 40 Mal gegeneinander spielen, ein Spiel gewinnt Lautern und vielleicht ist ja das.
Wir werden sehen. Sehr gut, das war es auf jeden Fall mit dem Maschinenraum für diese Woche. Und Janni, ich glaube, du kannst weitermachen. Statistiken snacken.
Statistik snack. Friedel Glazed, Cäsiger Sprinkled, Höfler mit Marmelade drin. Das ist der Apfelboss zum Verzehr. Friedel auf der 1, ey, die Bremer. Friedel viel zu tun bekommen. Wer das Spiel verfolgt hat, hat gesehen, dass die Stuttgarter echt alles reingeschmissen haben am Ende. Friedel hat sich auf dazwischen geschmissen und das gibt nun mal auch in Kickbase viele, viele Punkte. 20 Aktionen, 94 Punkte für Friedel Cäsiger. 16 Aktionen, 92 Punkte und Chico Höfler, der wieder. Ich bin froh, dass ich ihn letzte Woche, glaube ich, im Einkaufswagen mal empfohlen habe. Selbst habe ich ihn nicht holen können. Trotzdem ist das einer, der einfach solide punktet und bei dem ich gar keine Sorgen habe inzwischen. Weil bei Freiburg gibt es inzwischen auch andere Sorgenkandidaten.
Das stimmt. Die du auch besitzt.
Ja, gehen wir nicht weiter auf meine persönliche Situation in diesem Statistik-Snack ein. Dribbelkönig. Cha-chi, cha-chi, jumbo. Chicka, 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 cha. Auf der 1. Heute wird alles musikalisch hier untermalt. 5 Aktionen erfolgreich und 25 Punkte. Und Benji, Außenverteidiger von Mainz 05. Die spielen richtig guten Fußball. So, Mvene und Chachi. Also die haben jetzt auch vor allem Seitenverkehr, ne? Mvene spielt links inzwischen, Chachi auf der rechten Seite.
Ja.
Das funktioniert sehr, sehr gut und macht Kickbase Manager auf jeden Fall glücklich momentan.
Ja, kann ich absolut zustimmen. Ich muss sogar sagen, ich hatte Mvene am Wochenende sogar fast noch stärker als Cassie auf dem Schirm. So. Vielleicht aber auch, weil ich von Mvene ein bisschen weniger eigentlich erwarte als von Cassie. Aber ja, wir haben heute Morgen kurz drüber geredet und da war ich auch schon absolut der Meinung, also Mvene spielt im Moment eine super solide Rolle und im Moment, so wenn ich mal, klar, wir sprechen schon seit vielen Wochen darüber, dass Mainz eigentlich mehr liefert, als nach was es aussieht und so weiter und so fort, aber wenn ich jetzt mal so die Liga durchgehe, also Top 5 jetzt mal ausgenommen, ne, Leverkusen, Bayern, Stuttgart, Leipzig, Dortmund, aber vom Rest der Truppen im Moment in der Bundesliga ist Mainz, glaube ich, eins der zwei, drei Teams auf jeden Fall, die ich nach diesen Top 5 am liebsten picken würde oder aus denen oder aus deren Team ich am liebsten aktuell Spieler picken würde.
Wann holst du Trikot?
Mal gucken, vielleicht schenkst du mir eins.
Kategorie Torhüter, wir machen weiter, bevor es eskaliert. Achso, der Vollständigkeit halber, hinter Chachi Chachi Chambo sind Xavi und Maxi Bayer, jeweils mit 4 erfolgreichen Dribblings. Kategorie Torhüter, geht's weiter mit der TSG. Kramaric auf der 1, vor Adamian auf der 2 und Grigoric auf der 3. Adamian auf der 2, ist mir in den Highlights ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Hat der Verzweiflungsschüsse gemacht? Ist dir das aufgefallen, Mensch?
Mir tatsächlich auch nicht so krass. Also ich habe es auch nur in der Konferenz gesehen, so da fällt ja ganze oder einiges dann doch nicht auf. Ich habe im Kopf, dass er so ein, zwei relativ schwache Abschlüsse hat. Also im Kopf erinnere ich mich an In die Arme des Torwarts. Aber insgesamt war es für mich echt ein Spiel, wo Köln krank enttäuscht hat gegen Darmstadt und ich hätte jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass Adamian da 6 Abschlüsse gesammelt hat. Nee, im Gegensatz zu Gregoric, der, glaube ich, von 5 Abschlüssen 3 Großchancen vergeben
hat. Ja, das ist richtig. Aber dafür ist ja auch der Statistik-Snack da, um Sachen, die vielleicht nicht auffallen, dem Durchschnitts-Kickbase-Manager, ja, die mal herausstechend Problem ist. So, was machst du jetzt mit der Info, dass Adamian einer der abschlussstärksten oder die häufigsten Abschlüsse hat oder die zweithäufigsten Abschlüsse des kompletten Bundesligaspieltags? So, jetzt Köln, nächster Spieltag, ist für mich jetzt nicht mehr ein Team, worauf man gehen könnte.
Nee, spielen ja auch gegen starke Mainzer, ne, Janni?
Richtig. Flankengott. Ja. Ey, Happy Birthday. David Raum hat heute Geburtstag.
Geil, herzlichen Glückwunsch.
Wir haben jeden Montag, treffen wir uns quasi mit unserem Team und besprechen die Woche. Und der erste Satz, der in dieser Woche gefallen ist, war tatsächlich: David Raum hat heute Geburtstag. Ich weiß gar nicht, warum. Warum wissen wir überhaupt, dass David Raum Geburtstag hat?
Weiß ich auch nicht. Ist so ein Weird Fact, was Anton wieder weiß. Hat er irgendwo gelesen, glaube ich, vorher.
Raum, Stöger und Trimmel, jeweils 5 erfolgreiche Flanken. Jetzt auch nichts Weltbewegendes. Lufthoheit.
Eine Sache will ich nur noch zum Flankengott reingeben. Ich habe nämlich am Wochenende in meinem absolut stacked Mittelfeld in der Naked Like Selke Liga gegen Stöger entschieden und habe da, also da habe ich wirklich Arnold, Stiller, Wirtz, sonst was alles rumfliegen und am Ende ist das erste Mal die Entscheidung gegen Stöger gefallen und Stöger hat, glaube ich, jetzt wieder irgendwie um die 90 oder so gemacht bei einem 0-1 auswärts in Wolfsburg und hat mir einmal mehr gezeigt, so, wenn ihr Stöger habt, so egal wie das Matchup aussieht, ich meine, gerade dieses Bayern-Spiel in der Rückrunde, was natürlich absolutes Extrembeispiel war, hat es gezeigt, aber den setzt man nicht auf die Bank. Der macht euch wirklich immer die Punkte so. Über Stöger, gerade über die Standards, über die tiefen Bälle und so, den lässt du drin. Das ist wirklich einer von ganz wenigen Spielern, wo, selbst wenn die ein schwaches Spiel haben, wahrscheinlich 2, 3, 4 Aktionen, die direkt zu einem Torschuss führen, ihn wahrscheinlich wieder Richtung 70, 80, 90 Punkte mindestens mal hieven. den setzt du nicht auf die Bank und das wurde mir am Wochenende einmal mehr schmerzhaft gezeigt.
Schönes Plädoyer, Mensch. Lufthoheit ist die nächste Kategorie und wenn David Raum den Flankengott gewinnt, ist ja logisch. Wer gewinnt die Lufthoheit?
Ich sehe hier gerade einen Namen, den ich nicht zuordnen kann. Warte mal, die haben gespielt gegen Gladbach. Sind wir hier? Ach so, nee.
Das war der Joke-Bench. Hübers gewinnt die Lufthoheit.
Warum machst du sowas mit mir Montagmorgens?
Ich wusste nicht, dass du antwortest. Ich dachte, ich wollte die Hörer eigentlich in die Irre führen.
Ach so.
Also Hübers mit 11 Luftzweikämpfen gewonnen auf der 1 vor Bernardo. Beide 33 Punkte. Vandenberg sehen wir, Chabot sehen wir und Hofmann sehen wir, der bei Bochum durchaus für ein bisschen Furore gesorgt hat in der Offensive. War einer, der da die Luftzweikämpfe zu einem gewonnen hat. Das sehen wir in der Kategorie. Aber auch, Bench, du hast heute Morgen zu mir gesagt, ein bisschen überrascht hat.
Ja, also so seine erste Halbzeit hat mich vor allem überrascht. Ich habe ihn am Wochenende aufgestellt und habe gesehen, irgendwie nach 40 Minuten bei so 51 Punkten oder so gewesen. Und da dachte ich, gut, also dafür das Bochum jetzt auch kein... Also die waren schon teilweise überlegen in der ersten Hälfte gegen Wolfsburg, aber es war jetzt kein Wahnsinnsspiel von denen. Dafür hat mich das sehr positiv überrascht. Aber ehrlicherweise am Ende blieb es dann auch ungefähr bei diesen 51. Von daher wäre für mich so das Takeaway einfach nur, dass er relativ wahrscheinlich nächste Woche wieder startet, auch wenn kein Tor gefallen ist. So, er hat sich eingebracht, er war aktiv. Aber jetzt auch nicht mehr. Nach dem Namen habe ich übrigens auf der 1 gesucht eben.
Ja, er hat sich eingebracht und war aktiv. Das ist auch so wie in der Schule.
Das ist ausreichend Schulnote.
Ja, wenn überhaupt. Ja, wir gehen zur Passmaschine und da ist Stiller einfach auf der 1. 92 Punkte, da brauchst du dir gar keine Sorgen machen, außer halt jetzt, weil er ausfällt. Aber das Geile ist auch so als Stiller-Besitzer, ich wäre gar nicht so pisst. Jetzt spielen gegen Leverkusen, hättest du wahrscheinlich...
Ja, wenn dann jetzt.
Genau, richtig. Ich finde es eigentlich ganz geil von ihm. Ich weiß gar nicht, wer die gelbe Karte bekommen hat. Es war nicht dieses Ding mit Zetterer, ne? Hat er auch gelb gesehen?
Ja, das war gegen Zetterer, ja.
Da hat er auch gelb gesehen für?
Ja.
Komplett frech, also erstmal komplett frech, dass er keine Elfer gibt.
Also ich bin mir relativ sicher, dass er da auch gelb gesehen hat. Ich will jetzt keine Falschinfo hier, aber ich meine, beide haben dann in der Situation gelb bekommen.
Boah, also egal, also dann ist es für Schillerbesitzer in der Situation nicht so schlimm, weil dann hat er sich jetzt die Gelbe abgeholt und nicht in den Spielen, wo er wahrscheinlich ein 200 dahin liegen wird.
Aber das mal ganz kurz, will ich einmal zum Anlass nehmen, wo du jetzt gerade sagst, frech, dass er da Gelb bekommt und kein Elfer und so. Ich finde auch, und da habe ich gestern tatsächlich in der Szene drüber nachgedacht, so diese Situation, wo dann vielleicht so in so einer Rudelbildung mal irgendwie zwei Leute aufdrehen oder irgendwie sich ein, zwei im Kragen packen oder so. Da war ja auch in Leverkusen das Ding, wo Boniface erst rot gekriegt hat. Also beziehungsweise in Dortmund, wo Boniface erst rot kriegt und dann irgendwie doch wieder nicht und keine Ahnung was. Dieses pauschalisierte einfach den zwei, die am meisten beteiligt waren, gelb geben und das war's dann. Das checke ich wirklich nicht, ne? Ja, also das ist ja mittlerweile wirklich nur noch so ein Probleme minimieren, Hauptsache keine zu krasse Entscheidung treffen, die irgendwie das Spiel zu sehr beeinflusst. Aber, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass irgendwie Chaka da rot kriegen muss zum Beispiel, aber wenn du dir die Situation anguckst und Boniface für ein vermeintliches Schubsen, wo Schlotterbeck umfällt, da die rote erst geben wolltest, die du dann ja wieder richtigerweise zurückgenommen hast, also so von der Schwere des Vergehens, ist ein um den Hals packen bei Schlotterbeck von Schacke aus dem Rücken halt dann auch eine rote, theoretisch, so, weißt du? Oder, keine Ahnung, mir fallen jetzt keine guten Beispiele ein, aber ich habe es ganz oft das Gefühl so, ja, wenn man jetzt mal wirklich sich das vernünftig angucken würde, dann müsste das eigentlich eine rote sein oder dann kriegen auch ganz oft Spieler, die eigentlich in der Situation nichts Falsches gemacht haben, halt eine gelbe. So, dafür ist Stiller sogar ein gutes Beispiel. Der wird da halt von Zetterer irgendwie, nachdem der den richtig stabil erwischt hat, er am Boden liegt, packt Zetterer dem um den Bauch und will ihn so hochhieven. So völlig verständlich, dass Stiller da mal kurz ein bisschen hochgeht, sich umdreht und ihm mal sagt, lass die Finger von mir, Kollege, so. Der ist nicht irgendwie aktiv auf ihn zugegangen, hat ihn nicht geschubst, es ist nichts passiert, so, da ist einfach mal ein bisschen lauter geworden. So völlig unsinnig, dass dann am Ende wieder einfach beide gelb kriegen und die Situation damit geregelt wird.
Ja, ich glaube, also Ben, schön, dass du es ansprichst. Also wird jetzt keine Wirkung hier haben, aber sollte wirklich mal ein Thema sein, theoretisch bei den Schiedsrichtern. Weil, also das geht die ganze Saison schon durch, wenn ich sehe, dass, und natürlich in der Wahrnehmung ist es immer der eigene Spieler, der dann einfach nur angemacht wird. Und als Spieler musst du ja inzwischen, so, wenn dich jemand anmacht, du musst dich sofort umdrehen und weggehen, weil so, du kriegst sofort auch die gelbe Karte.
Ja.
Aber ist natürlich auch ein Mittel, wenn du smart spielen willst, ey, so kriegst du die Leute zur gelben Karte. Also ganz easy inzwischen.
Ja,
Da
auch ja, finde ich aber auch ein bisschen zu pauschalisiert einfach alles.
Ey, genau, so theoretisch, ey, wenn ich Trainer wäre, ich würde sagen, ey, ich wechsle in der 60. eh mal Rechtsverteidiger aus, kommt der neue Spieler rein, ey, du gehst davor mal an den Sechser der anderen und ziehst dir, holst dir selbst die Gelbe, aber provozierst den auch zu Gelben.
Pff. Das ist völlig gängig, glaube ich.
Ja.
Also wirklich,
aber so,
das
schade.
Wird auf allen Plätzen
schade, der aber Republik völlig gemacht. Es funktioniert.
Ja.
Glaubst du echt, das passiert?
Ja, safe. Also, das passiert auf jedem Kreisliga-Platz, das passiert überall, wo höher gespielt wird. Mit Sicherheit, wenn du, genau dieses Beispiel, was du gerade hattest, so, du weißt, einer deiner Spieler irgendwie, keine Ahnung, macht eh nur noch 15, 20 Minuten oder so, oder du weißt, okay, dein Stürmer ist jetzt keiner, der irgendwie Gefahr läuft, gelb-rot zu kassieren, du willst aber einen Innenverteidiger, der vielleicht noch einen anderen schnellen Gegenspieler hat oder so unter Druck setzen, dann versuchst du halt früh durch solche Sachen eine gelbe Karte für den zu provozieren, damit der sich da nichts mehr leisten kann, so, wenn man mit Tempo dran vorbeigeht oder so. Also hundertprozentig werden Spieler auch so gebrieft.
Verrückt. Tja. Traurig.
Ja, ist wie sie ist.
Ist wie es ist. Bei schön, Mensch. Dann sind wir jetzt in der Passmaschine ein bisschen abgeschwiffen, abgeschweift.
Ich weiß es nicht.
Kannst du mal googeln, bitte? Ich sag das
ja,
so oft.
Das ist auch voll. Immer. Also, da haben wir, glaube ich, schon 3-4 Mal drüber nachgedacht.
Ja.
Abgeschweift. Abschweifen.
Einfach Vergangenheitsform von abschweifen.
Ja, ja, ich muss hier gerade Cookies und bla und sonst was. Also, ich schweife ab, du schweifst ab. Schweiften, bist abgeschweift.
Abgeschweift ist es?
Ja.
Okay, perfekt.
Hört sich absolut falsch an.
Ja, aber ey, muss man akzeptieren teilweise. Also, wir haben ja. Stille auf der 1, Davies auf der 2, Pavlovic auf der 3. Da sehen wir noch die Bayern. Ballbesitz-Dominanz. Ich finde Davies echt überraschend teilweise. Aber wir hatten den mit Spielzeit Anfang der Rückrunde schon öfters mal drin, wo wir auch gedacht haben, hä, wie geht das denn? Weil Hinrunde war hier gar nicht drin. Davies also mit Spielzeit da relevant. Problem ist halt, der ist halt nicht sicher gesetzt.
Ja, das halte ich auch für generell jetzt Richtung Saisonende schwierig, weil es wird wieder die Phase kommen, wo du sagst, ja okay, Tuchel, und das haben die letzten K.O.-Runden in der Champions League ja auch gezeigt, dass er schon so ein bisschen seine Jungs sich einspielen lassen wollte. Und wenn da dann irgendwie vielleicht ein Davies doch wieder nicht spielen sollte in der nächsten Runde oder, wird, glaube ich, ganz schnell wieder dieses Masraoui-Guerrero-Davies-Thema aufgemacht hinten links.
Ja, also freue mich schon auf die Diskussion in der PK. Oder in den PKs die nächsten Wochen.
Ja.
Mit drin haben wir auch noch Grilic, Anton, Götze. Das finde ich interessant. Götze ist ein Wert mit 63 Punkten, der wirklich stark ist in dem Spiel. Also klar, die haben 3-1 gewonnen. Aber vom Spielverlauf war es nicht so, dass Frankfurt da krass dominant auch in der gegnerischen Hälfte war. Also Frankfurt ist immer dominant in der eigenen Hälfte. Mhm, aber ja. Götze merkt man jetzt durch Götzes auch Positionierung wieder in der vorderen Reihe. Ey, da ist mehr Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Und Götze aus Kickbase-Sicht schon einer, wenn das Matchup passt, der schon eine Aussicht hat auf dem grünen Balken. Ist ja auch schon mal was für Mario Götze-Besitzer.
Ja, safe. Vor allem zu dem Preis.
Ja, ey, dann haben wir Chachi drin, Tabsoba und Drexler auf der 8. Wilder Wert hat man lange nicht mehr. Manuel Riemann. Riemann mit 62 Punkten hat da anscheinend seinen Hofmann zurück. So Hofmann-Riemann hatten wir früher immer. Jetzt durfte Hofmann einmal durchspielen, auf einmal Riemann hier in der Passmaschine.
Ja, und ich meine, als ich im Live-Match hier durchgescrollt habe, viele von den 50 Punkten in der ersten Hälfte kamen auch durch gewonnene Kopfballduelle und sowas bei Hofmann. Also, einfach Klassiker der letzten Saison mal wieder aufgegriffen hier.
Ja, Riemann auch 120 Punkte gemacht bei 1-0 Niederlage mit, einem gehaltenen Ball. Einmal rausgelaufen, noch ein gehaltener Ball. Also 3 Schüsse gehalten, einmal rausgelaufen, 120 Punkte. Also der Kollege ist ein Rohpunktemonster, wenn Hofmann auf dem Platz steht.
Safe.
Ist für mich schon ein Gewinn. So, also
und du sagst ja auch immer, egal welches Torwartduell, immer Riemann.
Ey,
verhältst recht.
Ja, Problem war so, zuletzt hat er mich so ein bisschen enttäuscht, Kickbase-Punkte technisch, weil diese Ausraster nicht mehr kommen. Aber guck dir Hinrunde an, von Spieltag 10 bis 15. Ja. 100 plus durchgängig, jetzt fangen auch die grünen Balken wieder an. Also vor allem, wenn Hofmann auf dem Platz steht, ist für mich noch ein Argument für Riemann.
Auf jeden Fall.
Kreativzentrum, Bench, da bist du gestärkt oder bestärkt in deiner Aussage. Stöger auf der 1 vor Chaibi, vor Leiner, der auch sehr gut gepunktet hat, fast grünen Balken, trotz Niederlage. Und André Kramaric, no surprise.
Yes,
31.
nehmen wir so mit.
31. Spieltag, Bench. Die Top 6 spielt jeweils gegeneinander aus Kickbase. Ich habe am Anfang schon gesagt, kann man nicht anders sagen, als er ist ungünstig. Ist scheiße, habe ich vorhin gesagt, glaube ich sogar. Es ist scheiße. So, die Bayern spielen gegen Frankfurt. Übertrieben gesagt, eigentlich ist auch, also ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Aber Leverkusen gegen Stuttgart, Horror, und auch Leipzig gegen Dortmund. Wie Dortmund Punkte klaut zuletzt, auch Horror.
Ja, lass mal kurz da besprechen, wie wir die sehen. Also, so, ich gehe bei Bayern Frankfurt komplett mit dem sorry, mit dir mit und sage, also Bayern ganz klar Favorit, auch wenn Frankfurt jetzt gegen Augsburg mal wieder gerade in der zweiten Hälfte ein bisschen zugelegt hat, aber das ist einfach zu wenig und man lebt einfach nur davon, dass die Konkurrenz so schwach ist dieses Jahr um die europäischen Plätze, dass du da wirklich noch relativ safe oben stehst, auch jetzt gerade nach dem Sieg gegen Augsburg, könnte ein bisschen Rückenwind geben, trotzdem sehe ich da Bayern ganz, ganz klar als Favoriten. Leipzig gegen Dortmund und Leverkusen gegen Stuttgart finde ich extrem schwer. So, Leverkusen, auch die Aufstellung jetzt am Wochenende hat mal wieder gezeigt, du läufst einfach sehr, sehr hohes Risiko, dass deine Big Boys irgendwie dann doch am Ende des Tages auf der Bank sitzen. Plus, jetzt mal abgesehen von Bayern, also wenn ich jetzt mal Leipzig, Dortmund und Stuttgart mir anschaue, dann finde ich, Stuttgart ist die gefährlichste Mannschaft, was die Gefährdung von Leverkusens Rohpunkten etc. angeht. Weil die so der Ansatz einfach ein zu ähnlicher ist, weil die auch zu Ballbesitz besessen sind sozusagen in ihrem Spiel und so, dass man sich da am ehesten vorstellen könnte, ja okay, dann macht ein Xhaka halt mal nicht safe die 120-30 ohne Torbeteiligung an Rohpunkten, sondern dann ist er mal nur bei 60-70 unterwegs und dann ist schon wieder fast eine Enttäuschung. Deswegen Leverkusen gegen Stuttgart, um dieses Jahr oder für dieses Jahr noch um absolut alles geht da im Kampf mit den Bayern, sehe ich als wirklich fast 50-50. Und Leipzig-Dortmund tue ich mich extrem schwer. So, vielleicht bin ich da auch biased wieder, deswegen sag gerne mal deine Meinung.
Ja, also ich finde, dass eigentlich die Gewinner nur sein können dieser Spiele, eigentlich, also nicht Gewinner des Ausgangs der Partie, sondern Kickbase-Punkte technisch und vor allem auch so Sicherheit für Manager, Stuttgart und Leipzig. Weil Dortmund, Bayern und Leverkusen, also in dem Fall, ich glaube, bei Bayern ist es nicht so schlimm, weil die momentan echt so ein bisschen wieder den Lauf bekommen, aber Leverkusen und Dortmund, deren Fokus liegt nicht auf dem Spiel selbst. Also klar, bei Dortmund vielleicht noch ein bisschen mehr, aber so Leverkusen juckt das Spiel gegen Stuttgart eigentlich gar nicht. Die sind im Kopf schon Donnerstag bei AS Rom.
Ja.
Und Dortmund wird bei PSG sein, so was, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch stattfindet, die Woche drauf. Wir haben also aus Kickbase-Sicht so eine Vorrotation, die stattfinden könnte. Leistungsträger könnten früh ausgewechselt werden. Also ich glaube, aus Kickbase-Sicht ist das doppelt gesehen der Spieltag eigentlich, also er ist noch schlimmer, als wir gedacht haben ursprünglich.
Ja, finde ich einen guten Punkt. Also ich wäre auch fast so weit zu sagen, so keine Ahnung, wenn wir jetzt auch immer davon reden, dass man risikobehaftet managen muss und so. Freiburger zu Hause gegen Wolfsburg, so würde ich fast alle, sage ich mal, durchschnittlichen Dortmunder Startern vorziehen am Wochenende so. Also ich würde safe lieber einen Gregoritsch als einen Füllkrug stellen. Ich würde safe lieber einen Kübler als einen Riasson stellen so.
Ja, finde ich geil. Wir haben ja auch, weil unser Titel ist ja auch Johnny B oder Serhu G.
Ja.
Und das ist ja genau das, wovon wir auch reden. Also Stuttgart-Leverkusen, auch wenn ich denke, also ich tippe schon, dass wahrscheinlich 95% der Community oder von iKickBase-Manager wahrscheinlich sagen würden, ey, Leverkusen gewinnt das Ding. Ich glaube schon, dass Stuttgart dagegen setzen kann, vor allem auch spielerisch. Ja. Aber trotzdem ist für mich, also klar, musst du eigentlich, wenn du vor allem so eine Aufholjagd planst, musst du versuchen, irgendwie auszuweichen. Also Gerasi nicht aufzustellen.
Burkhardt gegen Köln ist top eigentlich.
Genau, aber also Gerasi nicht aufzustellen für einen Burkhardt ist heavy. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Aber also, wir haben den Titel gewählt, um einfach euch ein Gefühl zu geben, zu was wir fast machen würden am nächsten Spieltag. Ja. So wie weit uns dieser Spielplan treiben würde mit der Konstellation, auch Champions League danach.
Gut, jetzt haben wir über die Top 6 gesprochen und gerade bei Leipzig, Dortmund und Leverkusen, Stuttgart, so würden wir mal gute Alternativen zumindest ins Auge fassen, so, während Bayern wahrscheinlich der klarste Favorit natürlich ist zu Hause am Wochenende. Andere Spiele, so, wo siehst du denn Teams, wo du sagst, ey, da würdest du jetzt reingehen?
Ey, Gladbach offensiv daheim gegen Union, so Gladbach defensiv, komplett Harakiri offensiv, funktioniert anscheinend momentan. Muss aber auch sagen, dass Hoffenheim halt auch enorm viel zulässt. Also das ist man vielleicht auch gewillt zu sagen, ey, man bewertet diese Partie von Hoffenheim gegen Gladbach so ein bisschen über. Mhm. Ich finde Bochum daheim gegen Hoffenheim ein Spiel, wo es wahrscheinlich punktetechnisch oder toretechnisch eskalieren könnte. So Hoffenheim spielt nie zu null. Könnte man vielleicht sogar mal auf einen Stöger gehen. So auch in der Championship vielleicht für mich ein Aufstiegskandidat als Tandem. Vielleicht sogar mit einem weiß nicht, ob ich mir vielleicht einen Schlotterbeck eher und auf den Standardkiste hoffen oder einen Asano, der auch mal wieder netzen könnte. Sonst ist mir Bremen zu gefährlich gegen Augsburg, weil Bremen jetzt Schwung bekommt. Aber eigentlich müsste man da sagen, eher hinterfragen, warum haben die überhaupt gegen Stuttgart gewonnen? Und dann ist es für mich eher Stuttgart gepennt 10 Minuten am Anfang. Also da wäre für mich Augsburg ein Call wert. Freiburg gehe ich komplett mit dem Mitteheim gegen Wolfsburg. Gladbach daheim gegen Union Berlin, klarer Case. Gladbach offensiv, vor allem der Hack momentan in Form. Player können auch mal wieder. Und Darmstadt gegen Heidenheim, Digga, hör mir auf. Ist eine 0-0-Partie.
Ja, ist, glaube ich, sogar in der Hinrunde 0-0 ausgegangen, ja, oder?
Weiß ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Ja, nee, aber also gehe ich eigentlich im Großen und Ganzen mit. So, was man vielleicht noch auf dem Schirm haben sollte, so Bochum steht natürlich jetzt auch extrem unter Druck. Also dadurch, dass Mainz und Köln gegeneinander spielen, entweder Mainz zieht das Ding und zieht dir davon, gerade mit Torverhältnis musst du dann schon 4 Punkte gut machen auf die in den letzten 3 Spielen. Wenn Köln das Teil zieht, sind die auf einmal wieder 2 Punkte auf dich ran auf Platz 17. Und dann wird die Tordifferenz, wenn du selber verlierst, auch schon wieder in ähnlichen Sphären unterwegs sein. Deswegen, so Bochum muss eigentlich unbedingt am Wochenende punkten, um da jetzt nicht noch tiefer reingezogen zu werden. Ja, ist halt die Frage so, sieht man es jetzt als krassen Ansporn oder sagst du, jo, unterdrückt können sie nicht irgendwie. Gegen Wolfsburg haben sie ja eigentlich über weite Strecken ein ganz ordentliches Spiel gezeigt. Deswegen würde das für mich auch schon noch ein Punkt für Bochum sein, gerade im Heimspiel. Und auch was du sonst gesagt hast, also Freiburg Favorit gegen Wolfsburg, Augsburg auch tendenziell zu Hause gegen Bremen, vor allem weil da auch jetzt mit Platz 7 halt einen Platz angegriffen oder verteidigt werden muss, wo Augsburg noch absolut in der Verlosung ist. Also Frankfurt dürfte jetzt weg sein, aber Freiburg, Augsburg, Hoffenheim, ein Punkt zwischen den dreien, zwischen Platz 7 und 9, also da ist auch weiterhin absolut Druck auf dem Kessel. Und ja, Gladbach ist natürlich das Interessante wieder, die haben ja jetzt seit 1000 Jahren irgendwie nicht 2 Spiele in Folge gewonnen. Jetzt macht Hack 3 Hütten, die verlieren trotzdem. Heißt, nächste Woche zu Hause dürfen sie wieder gewinnen und Offensive gut in Schwung. Also natürlich mit ein bisschen viel Aberglaube verbunden, aber ich sehe das schon, Gladbach zu Hause, so wie du. Und ja, Mainz-Köln sehe ich auch gerade nach letzter Woche. Also mit Sicherheit auch ein bisschen durch die krasse Enttäuschung am Wochenende jetzt hervorgerufen, aber das Spiel sehe ich eindeutig bei Mainz zu Hause. Und vielleicht sogar... Ich bin es mittlerweile so fast leid, dauernd drüber zu reden, aber neben Bayern gegen Frankfurt ist für mich am Wochenende fast Mainz gegen Köln zu Hause der größte Favorit.
Also würdest du 3 Bayern, 3 Mainzer aufstellen in der Championship?
Ja, vor allem, weil du bei Mainz halt auch wirklich Spiele hast, so einen Amiri bringt halt, also einen Amiri ist halt so ein bisschen das Pendant zu einem Stöger, wo du gerade gesagt hast, dann bei Bochum safe aufstellen, wenn du da was siehst, so. Einen Amiri kannst du blind machen, einen Burkhardt im Moment bei den Scorern, die der sammelt, so kannst du auch eigentlich blind machen. Da hast du schon mal 2 Mainzer, kannst du noch einen dritten dazu suchen, vielleicht Cassie oder so, der auch ordentlich Scorer sammelt aktuell. Da bist du halt mit 15 Mio oder so dabei, maximal 20, hast so viel Kohle noch über. Also eigentlich ist das der perfekte Case, dass sie jetzt zu Hause gegen Köln spielen, ne?
Ja.
Ja.
Okay. Gut. Gut, Mensch. Gut. Wenn du das super gemacht hast, das. Wollen wir mal Einkaufswagen machen schon oder hast du noch Themen, die du hier gerne thematisieren? Kann man Themen thematisieren?
Ja, kann man. Mache ich aber nicht.
Gut. Einkaufswagen.
Jannis Einkaufswagen.
Powered by Subway. Ey, und schau dir mal Zetteras Punkte an. Klar hätte er auch 11 verschuldet haben müssen eigentlich, wahrscheinlich noch ein Gegentor mehr. Aber Zetterer, grüner Balken, grüner Balken, grüner Balken, grüner Balken, grüner Balken. 7,8 Millionen für mich eine wirkliche Kaufempfehlung. Bei Keeper finde ich es immer schwer, eine Kaufempfehlung auszusprechen, weil so, wie wahrscheinlich ist noch, dass du einen Keeper wechselst. Aber Zetterer ist für mich einer, der auch in den nächsten Partien, und schau euch mal an, gegen wen die ran dürfen. Das sind alles Teams, die offensiv gerne auf die Kiste jagen den Ball. Deswegen Augsburg, Leipzig und gegen Gladbach sind für mich alles 3 Spiele, wo ein grüner Balken durchaus möglich ist. Und in dem Tandem habe ich auch Friedel mit drin. Für 4,8 Millionen momentan ist wieder zurück. Ein enormer Schnapper. Und auch er, egal welcher Gegner, also guckt euch mal Friedels Spielerprofil an, durchgängig starke Rohpunkte. Also ist für mich auch ein Spieler, der mit einem momentan 85er Schnitt für 4,8 Millionen ein totales Fehlverhältnis hat von Preis zu Markt, von Output zu Marktwert. Ozan Kabak habe ich reingepackt in dem Spiel. Klar, gut gepunktet, super gespielt. Ich fand es aber wirklich auffällig, wie sehr und wie oft er sich offensiv eingeschaltet hat. Das war sicherlich nicht gut für sein defensives Spiel. Also das Trainer, ich wäre komplett wild geworden. So, Digga, lass du mal, da ist keiner mehr hin, wenn du vorne bist. Aber ist dem scheißegal. Und so aus Kickbase-Sicht, ey, ist geil. So Kabak zu seiner besten Zeit immer einer gewesen, der vorne rumgewuselt hat. Das macht er wieder momentan. Ey, wenn es eine Phase ist, dann willst du in deinem Team haben. So Hoffenheim offensiv ja auch einer oder ein Team, was gerne mal auch 3-4 Kisten schnürt und Kabak nicht nur noch standardstark, auch aus dem Spiel inzwischen. Hoffenheim bleiben wir. Robert Sgo hat sich wahrscheinlich nach dem Spiel jetzt festgespielt und denkt weiterhin aus Kickbase-Sicht, er tritt die Standards. Leiner auch einer, der die rechte Seite beackert hat bei Gladbach, die wirklich stark war. Viele Ballbesitzanteile gehabt auf der rechten Seite. Und für mich einer, der weiterhin vor Skelly ist, für den Marktwert in Ordnung. Und jetzt, Bench, würde ich gerne diskutieren. Stiller, fünfte gelbe Karte. Und wir haben, glaube ich, einen anderen Ansatz, wer ihn vertreten wird.
Ja, also wahrscheinlich ist das Duell ja Mio oder Dahoud, richtig? Wovon du ausgehst jetzt?
Ja, wahrscheinlich, 95% wird es einer von denen.
Ja, ja. Und ich denke tatsächlich sogar, beide könnten spielen, aber der direkte Ersatz für Stiller wird aus meiner Sicht Dahoud sein. Einfach weil da so ein bisschen die Positionsdisziplin gerade defensiv eher gegeben ist. Du spielst jetzt am Wochenende gegen Leverkusen, da wird es wichtig sein, dass du dein Zentrum dicht hältst. Und dass du da, auch wenn ein Mio wahrscheinlich ein bisschen griffiger ist, ist ein Dahoud wahrscheinlich aber einfach ein bisschen, steht ein bisschen besser in der Ordnung, verteidigt ein bisschen disziplinierter, wie ich eben schon gesagt habe, gegen den Ball. Ich könnte mir aber halt auch gut vorstellen, dass ein Leveling, der nach zwei sehr guten Spielen jetzt am Wochenende ein eher schwächeres hatte und dann auch natürlich immer so die offensivste Variante für die Position auf der rechten Bahn ist, dass der seinen Platz wieder an Mio verliert und dass deswegen dann halt Mio defensiver als ein Leveling und ja, mit eigentlich immer auch gutem Offensiv-Output da einen weiter vorne spielt und dass Dahoud dann sozusagen die Zentrumsposition von Angelo Stiller übernimmt.
Okay, meine Tendenz ist, Leveling bleibt in der Startelf oder beziehungsweise Führich kommt zurück in die Startelf. Kann ja dann theoretisch auch ein bisschen anders aussehen, die Formation. Und Mio geht auf die ein Tick offensivere 8 neben Karazor, weil Dahoud, also das ist eigentlich mein Hauptargument, Dahoud performt nicht nach Einwechslung zuletzt. Er hat 35 Minuten bekommen, weil die wussten, ey, wir wollen den warm spielen. Digga, der enttäuscht gegen Bremen. Enttäuscht. Du hast gesehen, Spielpraxis fehlt momentan. Und ich würde mich, also für mich wäre es eher eine Schwächung, wenn du Dahoud reinpacken kannst. Dann machst du eher Mio rein und gehst halt auf Offensive, dann geht das Ding halt 3-3 aus.
Ja, also sehe ich schon auch den Punkt. Ich glaube aber, also wir bleiben wahrscheinlich beide bei unseren Ansätzen. Ihr solltet wahrscheinlich einfach beide einpacken. Jetzt im Moment Mio natürlich der sowieso extrem teuer ist, der wahrscheinlich sowieso auch von seinen Besitzern gehalten wird. Wenn er aber auf dem Markt sein sollte, ruhig mal wieder mitnehmen. Auch für die Partien danach auf jeden Fall wieder eine Option, wenn er spielen sollte, ordentlich liefert und Leveling jetzt vielleicht so ein bisschen aus dem Fokus rausrückt. Und Dahoud für den Preis auf jeden Fall mal mitnehmen. Also ob er dann spielt, ist eine andere Frage, aber da ist Hoeneß ehrlicherweise auch immer relativ transparent so dieses Jahr. Also wenn da mal irgendwie Spieler ausgefallen sind oder auch am Anfang bei dieser Einzel- und Doppelspitzenthematik und so, war er schon immer relativ straight in den PKs, dass er gesagt hat, yo, also für mich liegt ganz klar auf der Hand, das und das ist die Alternative und der wird dafür spielen. Deswegen könnte man durchaus darauf hoffen, dass wir Freitag spätestens mehr wissen und dann wisst ihr auch, ob sich der Gamble gelohnt hat.
So sieht's aus. Weiter im Einkaufswagen habe ich auch Kevin Stöger selbsterklärend, einfach aufgrund des Matchups und seiner Historie der letzten Punkte. Merlin Röhl habe ich reingepackt, weil ich als Grifo-Besitzer fest daran glaube, dass Merlin Röhl einen Startplatz haben wird, die nächsten 4 Spieltage, wenn es für ihn gut läuft. Außerdem habe ich Hack reingepackt, aufgrund von Leistung. Könnt mir gut vorstellen, dass er Potenzial hat zum Back-to-Back-MVP. Wäre wahrscheinlich das erste Mal, wo es Back-to-Back-MVP gibt mit einem Spieler, der nicht mal die Partie gewonnen hat. Wir haben Grigoritsch noch mit drin und einen Spieler, den ich noch reinzaubern wollen würde, Ritsu Doan. Ritsu Doan ist vom Potenzial her für mich ein 20-Millionen-Spieler. So, der ist momentan, ja. Ich weiß gar nicht, was der momentan wert ist. Ich muss mal schauen.
Ich glaube, um die 10 irgendwas. Warte, ich schaue nach.
Er ist 11 Millionen. Ja, okay, ist doch schon relativ pricey. Dann würde ich sagen, bei 11 hätte ich ihn auch so, ehrlich gesagt, das ist vielleicht so die Grenze. So an die 14 kann er schon noch rankommen. Aber momentan gesetzt. Und schaut euch mal die letzten 2, 4, 6 Spiele an. Der hat einen 150er, 160er Schnitt in den letzten 6 Spielen. Ritsu Doan on fire. Und das Freiburg-Programm ist weiterhin mit Wolfsburg, Köln und Heidenheim relativ easy.
Ja, passt auf jeden Fall. Gehe ich absolut so mit. Freiburg auch, wenn man jetzt so ein bisschen mehr sich vielleicht von den letzten 1-2 Wochen schon erwartet hat, gerade mit dem Restprogramm, du hast es schon gesagt, und der letzte Spieltag ist dann auch zu Hause gegen Union, wo es für Freiburg wahrscheinlich auch immer noch ums internationale Geschäft gehen wird. So. Also die nächsten 4 Spiele versprechen weiterhin relativ viel und jetzt hast du halt auch so ein paar unangenehmere, so wie diese Mainz-Geschichten und so weg, wo so ein bisschen das Momentum auch gegen dich spricht oder für die andere Mannschaft. Aber ich glaube, von den genannten jetzt gerade, also Heidenheim zuletzt jetzt nicht mehr allzu krass im Flow, Wolfsburg sowieso von Woche zu Woche absolute Wundertüte, nicht nur die Startelf, sondern auch was bei rauskommt irgendwie, Ja, und die anderen beiden genannten, also auch Union etc., das sind auf jeden Fall schlagbare Gegner die nächsten Wochen. Also Freiburger würde ich weiterhin drauf setzen, auch wenn es sich jetzt die letzten ein, zwei Wochen nicht so krass ausgezahlt hat.
Ja, und ich erinnere mich an die Worte von Max, dem Zeugwart vom SC Freiburg, den wir vor der Saison im Club-Podcast hatten zur Vorbereitung auf die Saison, der gesagt hat, sein Call für die Saison ist Ritsu Doan. Und ich habe lange darauf gewartet, bis er eintrifft, der Call. Und er ist zur Rückrunde echt eingetroffen. Also Ritsu Doan ist für mich auch einer, den ich gerne in meinem Starterteam hätte nächstes Jahr. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass er jetzt komplett ausrastet noch die nächsten vier Spieltage und dann wahrscheinlich bei 16, 18 Millionen ist vor der nächsten Saison. Sollte es aber nicht der Fall sein, dann ist es auf jeden Fall einer, den ich mir unter 14 gerne in mein Starterteam packe.
Ja, gehe ich komplett mit.
Oh, ich freue mich auch schon wieder auf die Podcasts, wo wir über Starterteams reden.
Ja, ich freue mich auch wieder, wenn wieder so richtig Druck drauf ist, wenn alle wieder ihre Hot Takes zur Saison haben und generell viel passiert. Es wird geil. Aber ich muss auch sagen, das Wochenende jetzt hätte optimaler laufen können von den Ergebnissen her für die Spannung oben und unten. Aber trotzdem ist ja weiterhin absolut alles drin. Also wenn ich sehe, zwischen Gladbach 31 und Bochum auf 16, 27, genauso wie oben auch die drei Teams, die um Platz 7 kämpfen, Dortmund und Leipzig noch um den vierten Platz, Stuttgart und Bayern davor um Platz 2. Also dieses Jahr, abgesehen von Platz 1 und Platz 18, ist echt viel drin, was die letzten Jahre hier und da mal vermissen lassen haben.
Ja, wir können uns nicht beschweren, Bench. Wir haben aus Entertainment-Sicht, glaube ich, geile Wochen vor uns. Vor allem auch international. Ja. Also es macht einfach Spaß momentan, Fußball auch, wenn der Kickbase-Erfolg teilweise ausbleibt bei uns.
So sieht's aus.
Schön. Diese Woche haben wir für euch die Abstiegskampf-Challenge. Kommt rein in die Match-Challenge, gewinnt mit eurer Startelf 200 Euro. Wir werden uns auch mal Gedanken machen, Mensch, da werden wir Mittwoch einen Artikel in der Kickbase-App zu veröffentlichen, was wir denn denken, wer inzwischen absteigt. Also bei dir kann ich es mir gut vorstellen. Aber für uns beiden auf jeden Fall. Obwohl, ist ja eher die Frage so Relegation, weil wir wissen ja, Düsseldorf wird wahrscheinlich Relegation sein in der zweiten Liga.
Ja.
Ich hoffe so sehr Köln, ey.
Ja. Ich halte es auch noch für realistisch, muss ich sagen. Also Köln, ja das nächste Wochenende wird entscheiden. Ja, ihr werdet es im Kickbase-Calls-Artikel lesen, wie wir denken.
So sieht's aus. Wir haben keinen MVP-Tipper. Denn Robin Hack hat tatsächlich keiner von euch auf der Rechnung gehabt. Ich kann es euch nicht verübeln. So bei den Matches am Wochenende hätte ich auch nicht Robin Hack getippt. Deswegen können wir das Outro machen. Und das Outro gilt, also ich weiß nicht, ob du einen Wunsch hast, Bench. Ich würde gerne nochmal den Live-Podcast von Samstag ankündigen oder beziehungsweise besprechen. Wir sind ausverkauft. Ihr habt innerhalb von, ich glaube, 2 Tagen ist das Ding ausverkauft. Die Gottesgrüne Wiese in Köln wird voll sein. Wir werden einen Live-Podcast machen am Samstag, der sehr wahrscheinlich am Sonntagvormittag, wenn ich es zeitlich schaffe und der Kater nicht zu groß ist, rauskommt. Und will alle, die ein Ticket bekommen haben, noch mal animieren. Macht euch gerne mal Gedanken. Wir werden am Eingang eine Box aufstellen mit Fragen, Themenmöglichkeiten. Wenn ihr euch was wünschen wollt, macht euch mal Gedanken über...
Ja, beziehungsweise, also... Ihr gebt sozusagen anonymisiert Fragen
richtig,
rein,
die
ihr euch vielleicht immer gestellt habt. Und, oder
macht euch auch mal Gedanken, so, da will ich euch ein bisschen auch in die Pflicht nehmen. So, es kann auch gern so witzig sein. Der Hauptgrund, warum wir da sind, klar, wir das über Kickbase schnacken, so, aber wir wollen ja auch entertainen, die Leute, die am Start sind. Wenn ihr witzige Ideen habt, so sucht mal euer kreatives Ich raus. Bench und ich freuen uns über jeden, vielleicht auch nicht so ernst gemeinten Themenvorschlag.
Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, da kommen witzige Sachen bei rum. So, ihr könnt zum Beispiel Janni darum bitten, dass er eine Ode an seine Erdnussbutter vorträgt oder sowas.
Hey, okay, warum? Also, hey, wenn ihr eine Ode hören wollt, Leute, weil das ist auch Teil meines Kickbase-Wochenendes gewesen. Ich habe die Zweitliga-Challenge gegen Tusche 3-0 verloren und der Wetteinsatz war, ein Gedicht bzw. ein Lied auf den Gewinner zu texten und wiederzugeben. Das werde ich morgen im Zweitliga-Podcast machen. Und ich habe wirklich mich gestern Abend hingesetzt. Ich lüge nicht. 70 bis 90, also ich würde behaupten, 70 bis 90 Minuten habe ich ein All-Time-Klassiker, ein Evergreen, umgetextet, um Thorsten Matuschka zu huldigen. Und ich freue mich, es ist traurig, ich freue mich sehr, das morgen zum Besten zu geben.
Ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall reinhören. Und passt. Ansonsten haben wir es, glaube ich, oder? Jawohl. Die letzte Frage noch, Janni. So, wie ist bei dir mittlerweile die Vorfreude / Anspannung auf Samstag?
Geht noch. Weil also ich weiß, dass technisch alles abgeklärt ist. Das ist schon mal ein gutes Gefühl. Ja. Und ich denke mir so, ey, wenn die es scheiße finden, fänden sie scheiße. So,
ja, ja.
Es ist nicht schlimm. Ich habe trotzdem ein gutes Gefühl, weil ich denke, Ben, so, wir zwei, wir könnten 24 Stunden reden miteinander. So, wir werden da nicht sein und einmal ist Stille auf der Bühne. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir die Leute ein bisschen interagiert bekommen und dann wird das ein geiles Ding. Und danach gucken wir Bulli zusammen, haben eine geile Zeit. Also das kann eigentlich nicht schief gehen.
So, Freunde, ihr hört, wird gut Samstag.
Richtig. Und für alle, die kein Ticket bekommen haben und in Köln sind, ihr könnt gerne ab 14.45 Uhr trotzdem hinkommen in die Gottesgrüne Wiese nach Köln. Wir gucken alle zusammen Bundesliga, dann auch ohne Eintritt, also beziehungsweise 10 Euro haben wir die Tickets gekostet für einen Live-Podcast. Danach free für alle, kommt vorbei und wir schauen Bulli zusammen.
So machen wir's.
Wir schauen uns an, wie, mal gucken, was für Spiele überhaupt sind, wie Marvin Ducksch
Leipzig wieder hinter sich
wie lässt. Marvin Ducksch in Augsburg verseitfalls hier Finn Dahm überwindet.
Boah, ich bin sehr gespannt.
Ich stelle ihn auch am Wochenende. Ich glaube sogar, dass ich ihn aufstelle am Wochenende.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe Bock auf Samstag. Wir sehen uns oder einige von uns sehen sich dann vor Ort in Köln. Vielleicht ganz kurzer Side-Fact nur, Janni, ne? So, der Podcast wird ja auch nochmal geehrt sozusagen auf Spotify und Co. dann im Nachgang. Trotzdem wird es Montag den ganz normalen regulären Podcast geben.
Richtig. Ich merke immer, wir sind scheiß im Outro. Zum Glück haben wir diesen MVP-Tipper.
Ja.
Wir winden uns jetzt um uns selbst einfach, um diesen Podcast zu beenden. Wir sind so gewohnt, jemanden von euch am Start zu haben. Ah, ich mache ein Outro, ich weiß wie.
Okay.
Ich habe zwei Kickbase-Manager getroffen auf dem Betze am Samstag. Ich hoffe, ich kriege die Namen richtig hin. Ne? Stefan und der andere hieß, glaube ich, Bambi, Spitzname. Die haben sich gewünscht, dass ich sie grüße. Und das mache ich jetzt hier im Outro. Danke, dass ihr den Podcast eingeschaltet habt. Und Leute, wir schaffen den Klassenerhalt. Glaubt dran. Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.